Insgesamt lässt sich festhalten, dass eine Krise häufig auf Missmanagement beruht. Das heißt, das Unternehmen ist strukturell nicht gut aufgestellt. Es herrscht kein Überblick über die einzelnen Prozesse. Mit der Folge, dass irgendwann die Liquiditätskrise gegeben ist, die aber aufgrund der vorherigen Krisenszenarien hätte abgewendet werden können.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des RSM Ebner Stolz Mittelstandstalks. Bei unserem Podcast geht es regelmäßig um die wichtigsten und drängendsten Themen, die mittelständische Unternehmen beschäftigen. Mein Name ist Esra Laubach, ich bin Redakteurin bei FAZ Business Media, dem Fachverlag für Finanz- und Wirtschaftsmedien in der FAZ-Gruppe. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. In der heutigen Folge nehmen wir uns einen ziemlichen Brocken vor. Ein Thema, über das niemand so richtig gerne spricht, aber wir finden, genau deshalb sollten wir uns umso dringender damit beschäftigen. Es geht um das Thema Krise. Um genauer zu sein, es geht um Unternehmenskrisen. Erstmal vorweg, Unternehmenskrisen, die sind nichts Ungewöhnliches. Aber was wir sehen ist, dass aufgrund der schwierigen geopolitischen und wirtschaftlichen Situation die Unternehmensinsolvenzen von Jahr zu Jahr immer weiter zunehmen. Und ein Ende ist nicht so richtig in Sicht aktuell. Mehr Relevanz geht also nicht. Umso wichtiger ist es, auf Unternehmenskrisen vorbereitet zu sein und rechtzeitig gegenzusteuern. Wie sich Krisen frühzeitig erkennen lassen und was Unternehmen tun können, falls sie in Schwierigkeiten geraten. Darüber spreche ich heute mit einem absoluten Experten im Feld der Krisenfrüherkennung, der Restrukturierung und des Insolvenzrechts. Professor Dr. Nils Habeck. Er ist Partner bei RSM Ebner Stolz und seit 2022 hat er außerdem eine Professur für Zivilrecht an der Hochschule des Bundes inne. Ein Fachmann für die Krise könnte man es nennen. Nils, wärst du denn mit dieser Beschreibung einverstanden?
Ja, vielen Dank, liebe Esra. Natürlich bin ich mit dieser Beschreibung einverstanden, zumal ich mich seit mehreren Jahren mit den Themen rund um Krise und Insolvenz beschäftige.
Mehrere Jahre ist ja eigentlich schon eher untertrieben. Du machst das Ganze jetzt schon über 15 Jahre, wenn ich richtig recherchiert habe. Kannst du uns vielleicht mal erzählen, so wenn du aus dem Nähkästchen plaudern darfst, welche großen Fälle du so mitbetreut hast? Kennt man da was du gemacht hast?
In der näheren Vergangenheit waren tatsächlich die Mandate Galeria Karstadt Kaufhof, kennt man vielleicht, Teil meines Beratungsbereiches, darüber MV-Werften in Rostock und Stralsund und jetzt zuletzt der Fashion-Retailer Closed.
Naja, das sind ja wirklich bekannte Unternehmen. Also du weißt schon, von was du sprichst und du kennst wahrscheinlich dann auch die Komplexitäten all dieser Fälle sehr detailliert. Und ich hoffe, du kannst uns gleich vielleicht noch mehr detailreiche Einblicke gewähren in deine Expertise. Aber jetzt würde ich sagen, Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben ihn jetzt schon mal kurz gehört. Ich möchte jetzt noch mal ganz offiziell herzlich willkommen sagen, lieber Nils Habeck. Richtig schön, dass du dir heute die Zeit nimmst für uns.
Vielen Dank, sehr gerne.
Nils, man sagt ja so landläufig, die beste Krise ist die, die vermieden werden kann. Wie das gelingt, das werden wir heute noch besprechen. Aber ich würde gern heute mit einem anderen Blickwinkel einsteigen, der für viele, insbesondere wenn sie vor oder in einer Krise stehen, gar nicht so komfortabel ist. Denn ich habe mich gefragt, kann Krise auch eine Chance für Unternehmen sein?
Selbstverständlich kann Krise eine Chance für Unternehmen sein, insbesondere wenn die Unternehmen zu spät reagieren. Dann ist die Krise die Möglichkeit, das Unternehmen neu aufzustellen, vergangene Fehler auszubügeln, gleichwohl aber am Markt zu bleiben und Arbeitsplätze zu erhalten.
Okay, also eine Krise und auch eine Insolvenz, wenn ich das so richtig verstanden habe, bedeutet jetzt nicht zwangsläufig das Ende. Hast du denn Best-Practice-Beispiele mitgebracht, bei denen eine Krise oder sogar eine Insolvenz einem Unternehmen neuen Schwung gegeben haben?
Ja, in der Tat. Die eben genannten Mandate sind dafür besonders gut geeignet, um das darzustellen. Die alle an gewissen Problemen krankten, Probleme, die über längere Zeit mitgeschleppt wurden und die durch das Insolvenzverfahren abgeschnitten wurden, sodass die Unternehmen im Nachgang, also nach der Insolvenz, gestärkt und ohne diese Probleme hervorgegangen sind. In der Regel funktioniert das bei einer Vielzahl von Unternehmen. Also man muss nicht denken, dass 80% der in die Krise oder in die Insolvenz geratenen Unternehmen abgewickelt werden, sondern man hat in den meisten Fällen die Möglichkeit, diese Restrukturierung zu durchlaufen und das Unternehmen in modifizierter Form zu erhalten, was im Grunde entgegen der langläufigen Meinung gegen Krise gleich Verlust oder Schließung des Unternehmens spricht. Mhm. Durch die Restrukturierung ist es eben möglich, dass Mitarbeiter in anderen Positionen eingesetzt werden, dass Verbindlichkeiten, und das ist ein nicht ganz unwesentlicher Punkt, Verbindlichkeiten abgeschnitten werden, denn diese Altlasten hätten ohne die Krise ja bedient werden müssen, also bezahlt werden müssen. Und durch das Insolvenzverfahren, meistens ist es dann eine übertragene Sanierung oder ein sogenannter Insolvenzplan, können diese alten Verbindlichkeiten auf Null gesetzt werden und das Unternehmen gestärkt aus der Situation hervorgehen. Das war bei den vorgenannten Galeria Karstadt Kaufhof, MV-Werften und Closed insgesamt der Fall, sodass die Unternehmen nach wie vor am Markt existieren.
Okay, das klingt doch schon mal sehr hoffnungsstiftend. Lass uns doch jetzt mal ein bisschen tiefer einsteigen und darauf schauen, wie man Krisen gut erkennen kann. Geschäftsführer mittelständischer Unternehmen schauen natürlich fortlaufend auf ihre Zahlen. Wenn sie dabei eine signifikante Liquiditätsdelle identifizieren, sollten sie wahrscheinlich handeln. Oder was sagst du, kann man da vielleicht schon deutlich früher Warnsignale erkennen?
In der Tat, in der Regel kann man deutlich früher Warnsignale erkennen. Manchmal erkennen Geschäftsleiter die, denken aber, dass sie das Schiff noch wieder auf den richtigen Kurs gesteuert bekommen. Manchmal erkennen sie sie aber nicht, weil sie nicht das Gespür dafür haben oder weil sie sie vielleicht auch manchmal nicht erkennen wollen. Das heißt, die eigentliche Krise beginnt im Grunde schon viel, viel früher. Wir sprechen da im ersten Schritt von der sogenannten Stakeholder-Krise. Das heißt, all die, die an der Unternehmensführung, die Gesellschaft, die Geschäftsführung beteiligt sind, sind sich vielleicht nicht mehr einig. Was als kleiner Streit oder kleine Uneinigkeit beginnt, kann sich im Laufe der Zeit zu einem größeren Problem entwickeln, weil die gemeinsame Strategie vielleicht nicht mehr klar ist. Dann folgt die Strategiekrise, also das Unternehmen hat keine Ausrichtung mehr. Man fischt ein wenig im Trüben, was für das Unternehmen temporär möglich ist, aber auf Dauer bedeutet das eben Identitäts- und Kursverlust. Daran anschließend kommt dann meistens eine Produkt- und Absatzkrise, also man hat keine innovativen Produkte mehr, der Absatz geht zurück, das wiederum führt zu weniger Umsatz, das Unternehmen hat keinen Erfolg mehr am Markt, also die Erfolgskrise tritt ein und dann danach kommt in der Regel die Liquiditätskrise, die du gerade angesprochen hast. Aber du merkst, viele, viele Stadien wurden davor schon durchlaufen, wo man eigentlich hellhörig hätte werden müssen, wo man reagieren hätte müssen, was man aber nicht getan hat, weil man sich gestritten hat, weil man nicht aufmerksam genug war, weil man es nicht erkennen wollte. Also es gibt viele Gründe, warum das passiert. Aber in dem Moment, wo die Liquiditätskrise da ist, da ist es schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Manchmal kann man sie abbiegen, manchmal tritt dann tatsächlich die Insolvenzreife ein.
Mhm. Du hast es jetzt sehr gut beschrieben und auch viele Stadien schon aufgemacht. Ab welchem Stadium muss denn aus deiner Perspektive idealerweise dagegen gesteuert werden?
Wenn man frühzeitig gegensteuern will, dann sollte das schon in dem zweiten Stadium, also in der Strategiekrise erfolgen. In dem Moment, wo man merkt, meine Strategie geht nicht mehr auf, muss man sie entsprechend anpassen. Und dafür muss man es im Grunde ständig überwachen, das Unternehmen und auch die eigene Strategie, um zu erkennen, hier läuft es jetzt leicht aus dem Ruder, hier muss ich jetzt gegensteuern, um das Schiff wieder auf Kurs zu bringen. Man kann es im Zweifel auch noch in der Produkt- und Absatzkrise danach wieder auf Kurs bringen, das Schiff. Aber umso weiter die Krise vorangeschritten ist, umso mehr Stadien wir schon durchlaufen haben, umso schwieriger wird es eben, das Ganze wieder auf den richtigen Kurs zu bringen.
Mhm. Es gibt ja wirklich sehr viele Maßnahmen, mit denen man gegen eine Krise steuern kann. Und es kommt ja auch immer so ein bisschen auf die Art der Krise oder wie du es jetzt gerade beschrieben hast, auf das Stadium der Krise an, in dem sich das Unternehmen befindet. Kannst du uns ein bisschen in diesen Maßnahmenkatalog mal mitnehmen? So, welche Maßnahmen gibt es und vielleicht auch wofür?
Da gibt es natürlich diverse Maßnahmen, die das Unternehmen, die Geschäftsführung ergreifen kann. Da gibt es welche, die als minimalinvasiver Eingriff zu werten sind, andere, die eben einen größeren Eingriff bedeuten. Im ersten Schritt könnte man versuchen, mit Gläubigern Ratenzahlungsvereinbarungen zu schließen, sodass die Liquidität länger erhalten bleibt. Die Liquidität, die man reinbekommt, kann man dann entsprechend prolongieren, sodass man sich da ein bisschen Luft verschafft, vielleicht neue Aufträge bekommt, aus denen auch wieder Liquidität kommt. Oder man macht Stundungsvereinbarungen, das heißt, man muss vielleicht gewisse Rechnungen dann nicht sofort bezahlen, wenn der Gläubiger zustimmt, sondern beispielsweise erst in einem halben Jahr, sodass man auch da wieder ein bisschen Zeit und damit Liquidität gewonnen hat. Darüber hinaus gibt es natürlich die klassische Methode, nämlich Liquiditätszufluss. Das heißt, wenn die Gesellschafter, wenn die Bank oder wer auch immer an das Unternehmen glaubt, dann ist der Liquiditätszufluss im Sinne von, ich gebe dem Unternehmen mehr Eigenkapital, ein Darlehen oder ähnliches, um den Moment, in dem es gerade nicht so gut läuft, zu überbrücken, der einfachste und idealste Weg. Dafür muss ich natürlich auch jemanden finden, der diese Liquidität zur Verfügung stellt und dem Unternehmen damit auch eine Chance gibt. In der Regel sind das Gesellschafter oder Banken. Banken verlangen dann häufig ein entsprechendes Sanierungsszenario. Und so dass denn am Ende zu einem guten Abschluss kommt, besteht für die Bank auch eine gute Chance, dass sie dann ihr Engagement zurückgeführt bekommt. Insgesamt sollte man in der Situation aber darüber nachdenken, dass diese vermeintliche Krise, je nachdem, in welchem Stadium wir uns gerade befinden, ja nicht aus dem Nichts aufgetaucht ist, sondern gewisse Ursachen hat. Das heißt, parallel zu diesen Sofortmaßnahmen muss auch das Unternehmen restrukturiert werden, damit es eben gestärkt aus dieser Situation hervorgeht und am Ende auch auf den richtigen Kurs gelenkt wird.
Und dann gibt's ja noch das Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen. Das ist ein bisschen sperrig, dieser Begriff. Viele kennen das Gesetz unter der Abkürzung StaRUG. Das StaRUG verpflichtet ja Geschäftsleiter seit 2021, sogenannte fortbestandsgefährdende Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und auch gegenzusteuern. Kannst du uns das nochmal ein bisschen genauer erklären?
In der Tat sieht dieses Gesetz seit 2021 erhöhte Pflichten bzw. Anforderungen an die Geschäftsleitung im Hinblick auf die Krisenfrüherkennung vor. Das heißt, das Unternehmen muss Maßnahmen ergreifen, um eben das, was ich gerade beschrieben habe, nämlich die einzelnen Krisenszenarien, viel früher zu erkennen. Warum hat der Gesetzgeber das implementiert? Weil er natürlich ein großes Interesse daran hat, das Unternehmen nicht in die Insolvenz geraten. Denn die Insolvenz ist dem Grunde nach erstmal arbeitsplatzgefährdend. Es muss Insolvenzausfallgeld von der Bundesagentur für Arbeit gezahlt werden. Das wiederum kostet den Staat im Ergebnis Geld. Und für den Fall, dass das Unternehmen doch nicht gerettet werden kann, landen die Arbeitnehmer bei der Bundesagentur für Arbeit und brauchen neue Jobs. All das soll natürlich vermieden werden. Und deshalb forciert dieses StaRUG eben die Krisenfrüherkennung. Das heißt, die Geschäftsleitung muss Maßnahmen implementieren, um ein aus dem Ruder laufendes Unternehmen frühzeitig zu erkennen. Da gibt es diverse Möglichkeiten. Je größer das Unternehmen, je höher die Anforderungen in Form von Businessplan, Liquiditätsplan in kurzen Abschnitten zu aktualisieren, sodass man wirklich einen Stand des Unternehmens tages-, wochen- oder mindestens monats aktuell hat. Also umso engmaschiger, umso besser. Darüber hinaus, über diese Planung, ist auch ein Risikomonitoring erforderlich. Das kann gewisse Kunden betreffen, die vielleicht nicht besonders zuverlässig sind. Das kann die Zulieferung von Rohstoffen betreffen. Also muss ich meine Betriebsabläufe beispielsweise anpassen, weil ich weiß, dass gewisse Rohstoffe nur mit einer gewissen Verzögerung geliefert werden oder ähnliches. All das muss ich im Rahmen meines Risikomanagements für den geordneten Geschäftsbetrieb im Grunde mit berücksichtigen, damit das Unternehmen gleichmäßig im Idealfall durchläuft. Und wenn ich dort Risiken identifiziere, weil ein Kunde, ein Lieferant oder ähnliches unzuverlässig ist, weil ich nicht genau weiß, ob ich ein benötigtes Bankdarlehen oder ähnliches bekomme, dann muss ich das in dieses Risikomonitoring mit einstellen. Mein Rat an die Geschäftsleitung ist, das A zu tun und B, das auch zu dokumentieren, denn im Zweifel, wenn es wirklich zur Krise kommt, dann könnte ein potenzieller Insolvenzverwalter diese Informationen abfragen. Und wenn man das fein säuberlich dokumentiert hat, dann kann man sich damit exkulpieren, also enthaften und sagen, im Grunde habe ich alles richtig gemacht. Leider ist es doch zur Insolvenz gekommen. Auch das kann natürlich passieren. Nicht jede Restrukturierung gelingt leider.
Das stimmt leider. Nicht jede Restrukturierung gelingt, aber dass es gar nicht so weit kommt, dafür kann man ja auch einiges an Früherkennung angehen. Kannst du da ein bisschen erzählen, was gibt es da für Früherkennungsmöglichkeiten?
Entsprechende Liquiditätsplanung ist das A und O. Die muss man auf jeden Fall machen. Kommt auf die Unternehmensgröße an. In einem Konzern wird man die Liquiditätsplanung häufiger und intensiver machen müssen als beispielsweise in einem kleineren Unternehmen mit 5 Mitarbeitern. Da mag salopp gesagt eine Excel-Tabelle ausreichen für die Planung, für die kommenden Aufträge. Wenn es ein Konzern ist, dann reicht es natürlich bei weitem nicht. Da braucht man dann entsprechende Software, entsprechende Vorgaben, unter denen das Ganze dann zu planen ist, damit die Planung auch fundiert und damit dann am Ergebnis brauchbar ist. Mein Rat in dem Zusammenhang, lieber konservativer und nicht zu optimistisch planen, denn wenn man konservativ geplant hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass die Vorgaben, die man der Planung zugrunde gelegt hat, auch eintreten. Meine Praxiserfahrung ist hingegen, dass Unternehmer gerne mal sehr optimistisch planen und wenn es dann anders kommt, dann droht zumindest mal das Unternehmen in die falsche Richtung zu laufen, sodass der Kurs wieder korrigiert werden muss. Bei kleineren Aufträgen, die wegbrechen, mag das nicht so relevant sein. Bei größeren Aufträgen, die entsprechenden Liquiditätszufluss sichern sollen, ist das dann schon relevanter. Neben der Liquiditätsplanung und deshalb mein Hinweis auf die Aufträge, ist es eben wichtig, dass die Unternehmensplanung gemacht wird. Welche Aufträge erwarte ich? Wie ist das im Verhältnis zum Vorjahr? Und vor allen Dingen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Aufträge auch tatsächlich kommen? Also wie sehr kann ich mit dem diesbezüglichen Umsatz rechnen? Auch da empfehle ich eine konservative Planung und keine kurzfristige, also nicht für 1 oder 2 Monate planen, sondern auch wenn Unternehmer immer sagen, das ist kaum möglich, gerne für 12 oder mehr Monate planen, um einen Planungshorizont zu haben, um auch zu wissen, wo stehe ich eigentlich in 6 Monaten.
Okay. Gibt es Tools, unabhängig von der Unternehmensgröße, die du im Rahmen des Risk Monitorings empfehlen würdest? Also welcher Einsatz hat sich denn da aus deiner Praxiserfahrung heraus bewährt?
Da gibt es auf dem Markt diverse Liquiditäts- und Business-Planungssoftware, die ich gar nicht im Einzelnen bewerten möchte. Im Hinblick auf meine eigene Kanzlei kann ich sagen, dass wir dort entsprechende Dashboards, entsprechende Software entwickelt haben, weil wir auch eine Abteilung haben, die sich mit solchen Fragestellungen beschäftigt. Das heißt, für unsere Mandanten, so denn gewünscht, können wir die eigene Planung des Unternehmens entsprechend überprüfen oder wenn das Unternehmen die Planung nicht selber machen möchte, dann machen wir für das Unternehmen die Planung. Das heißt, wir werden mit den nötigen Informationen versorgt und planen das dann entsprechend für das Unternehmen. Das hat für das Unternehmen natürlich den Vorteil, dass es A, nicht die eigenen Ressourcen dafür aufwenden muss und B, dass wir natürlich ein eher objektiver Planer sind, weil es eben nicht unser eigenes Unternehmen ist. Denn wie ich vorhin schon sagte, Unternehmer neigen manchmal dazu, etwas zu optimistisch zu planen. Und wenn dann am Ende die Vorgaben nicht eintreten, dann ist eventuell das Krisenszenario doch gegeben. Und genau das will man ja damit vermeiden. Genau deshalb macht man diese Planung ja.
Jetzt nehmen wir mal an, wir befinden uns jetzt in einem Unternehmen, das bei dem eine finanzielle Schieflage bevorsteht. Welche Maßnahmen müssen denn Geschäftsleiterinnen oder Geschäftsleiter dann spätestens treffen, um nicht doch in die Insolvenz zu rutschen?
Im ersten Schritt geht es sehr häufig darum, dem Unternehmen neues Geld zuzuführen in Form von Einzahlung in das Eigenkapital oder neue Darlehen, die beispielsweise von Banken oder von Dritten gegeben werden. Das bringt für den Moment die nötige Liquidität, wobei man natürlich im Hinterkopf haben muss, dass das keine Schenkung, sondern eben ein Darlehen ist. Das heißt, irgendwann muss das Geld auch zurückgeführt werden. Wenn wir jetzt an die Corona-Pandemie denken, das war ein temporärer Zeitraum. Das heißt, danach haben die Unternehmen wieder agiert und waren wieder liquide, um das Geld zurückzuzahlen. Das muss man aber auch natürlich außerhalb dieser besonderen Umstände mit einpreisen. Wenn Gesellschafter Geld in das Unternehmen hineingeben, dann kann man häufig mit Rangrücktrittsvereinbarungen arbeiten. Das heißt, der Gesellschafter, der ein Darlehen gegeben hat, erklärt beispielsweise einen Rangrücktritt hinter alle anderen Gläubiger. Das heißt, er bekommt erst Geld, wenn alle anderen Geld bekommen haben. Nicht selten ist es dann so, dass er keins bekommt, aber das ist natürlich sein unternehmerisches Risiko. Das heißt, er hat Geld in diese Firma gegeben und sie damit am Leben gehalten. Darüber hinaus, sagte ich eben schon, kann man Stundungen vereinbaren mit Gläubigern, Ratenzahlungsvereinbarungen. Man kann einen Factoring-Vertrag abschließen, das heißt, Forderungen gegen Dritte werden an einen Factor verkauft. Das wiederum führt dazu, dass man sofort von dem Factoring-Unternehmen Geld bekommt und die Liquidität relativ zügig im eigenen Unternehmen ist und man nicht Zahlungsziele von 30, 60 oder 90 Tagen abwarten muss. Für den Moment mag das auch dann eine gute Liquiditätsstütze sein. Darüber hinaus gilt natürlich, dass man grundsätzlich überdenken muss, warum befindet man sich in dieser Situation? Hat man zu viele Arbeitnehmer? Hat man zu viele Fixkosten, die man reduzieren kann? Das ist aber in der Regel nichts, was man innerhalb von 2, 3 oder 4 Wochen beseitigen kann, sondern das bedarf dann einer langfristigen Analyse und Planung des Fortgangs des Unternehmens.
In Krisenszenarien geht es ja nicht nur um das Schicksal des Unternehmens oder auch um die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Für die Geschäftsleitung bestehen enorme Haftungsrisiken. Ab wann resultiert denn aus einer Untätigkeit eine Haftung der Organe?
Ein Risiko, namentlich eine Haftung, entsteht immer dann, wenn die Geschäftsleitung insolvenzantragspflichtig ist. Da macht die Insolvenzordnung gewisse Vorgaben, wann man verpflichtet ist, einen Insolvenzantrag zu stellen, nämlich wenn ein sogenannter Insolvenzantragsgrund vorliegt. Das ist die Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung. Dann hat man eine gewisse Frist. Bei der Zahlungsunfähigkeit sind es 3 Wochen ab Eintritt der Zahlungsunfähigkeit, einen Insolvenzantrag zu stellen. Macht man das nicht, überschreitet man diese Frist signifikant. Und es kommt später zu einem Insolvenzverfahren. Dann geht man als Geschäftsleitung das Risiko ein, dass alle Zahlungen, die ab Eintritt dieser Zahlungsunfähigkeit durch die Geschäftsleitung ausgelöst wurden, von einer zivilrechtlichen Haftung, die der Insolvenzverwalter dann geltend machen wird, umfasst sind. Das heißt, die Geschäftsleitung haftet für all diese Zahlungen, die sie ausgelöst hat, persönlich. Also als Beispiel, die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer wird dann persönlich, sprich mit dem privaten Vermögen, in Anspruch genommen. Dafür gibt es natürlich Managementversicherungen, die man im Idealfall im Vorfeld abgeschlossen hat und so die Bedingungen dann erfüllt sind, reguliert diese Versicherung. Wenn es diese Versicherung nicht gibt, dann muss die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer das aus dem privaten Vermögen zahlen und nicht selten führt das dann auch zu einer privaten Insolvenz. Das sollte man in jedem Fall vermeiden. Und da schließt sich der Kreis der Liquiditätsplanung und zu dem Risikomonitoring. Wenn man das ordentlich macht, dann verpasst man diesen Zeitpunkt nicht, weiß, wann man insolvenzantragspflichtig ist und vermeidet eine persönliche Haftung.
Wir sind jetzt schon langsam Richtung Ende unserer Podcast-Folge. Aber ich würde dir gerne noch eine Frage stellen. Und zwar, wenn du auf deine langjährige Erfahrung mit Krisen in Unternehmen schaust, welche typischen Fehler begegnen dir gerade in der Früherkennung und auch beim Krisenmanagement am allerhäufigsten?
Insgesamt lässt sich festhalten, dass eine Krise häufig auf Missmanagement beruht. Das heißt, das Unternehmen ist strukturell nicht gut aufgestellt. Es herrscht kein Überblick über die einzelnen Prozesse, mit der Folge, dass irgendwann die Liquiditätskrise gegeben ist, die aber aufgrund der vorherigen Krisenszenarien hätte abgewendet werden können. Zweiter Punkt, meistens bei Mittelständlern oder familiengeführten Unternehmen, ist die Hoffnung, dass sich das Blatt noch wendet. Damit einhergeht in der Regel eine gewisse Untätigkeit, weil die Geschäftsführung davon ausgeht, dass irgendwann schon alles wieder automatisch gut werden wird. Das passiert in der Regel aber nicht. Das heißt, wenn man erkannt hat, dass beispielsweise ein wesentlicher Auftrag weggebrochen ist, das Darlehen auslaufen oder ähnliches, dann muss man handeln. Nicht zögerlich sein, Lösungen suchen und diese Lösung auch umsetzen und das möglichst frühzeitig. Darüber hinaus sehe ich manchmal, dass sich die Geschäftsführung durchaus Beratern bedient hat, die entsprechende Sanierungsszenarien oder ähnliches erarbeitet haben, gleichwohl die Geschäftsführung diese Szenarien dann nicht umsetzt, weil sie den Berater nicht glaubt oder weil sie denkt, dass sie es selbst besser kann. Das ist natürlich ein Kreislauf, denn sie kann es ja offensichtlich nicht besser, die Geschäftsführung, sonst wäre sie ja nicht in die Situation geraten, Berater zu benötigen. Also auch da ist der Umstand, dass man ehrlich zu sich selbst sein muss und sich seine Fehler eingestehen muss, ein wesentlicher Punkt, um die Krise abzuwenden beziehungsweise um das Unternehmen wieder fit für die Zukunft zu machen.
Okay, ich fasse nochmal zusammen. Ich glaube, das waren 5 Punkte. Wir haben ein Missmanagement, was man als einer der größten Fehler deklarieren kann. Zu langes untätig bleiben oder auch vielleicht zu langes hoffen. Das kann man aber durchaus auch getrennt voneinander betrachten. Zögerliches Agieren und schlecht beraten werden beziehungsweise die Beratung gar nicht erst umsetzen. Lass uns doch abschließend nochmal auf was schauen, was etwas einen etwas positiveren Ausklang erhoffen lässt. Ich würde dich abschließend gerne bitten, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern aus den mittelständischen Unternehmen 3 Empfehlungen aus dem Krisenmanagement mit auf den Weg zu geben.
Die wichtigste Empfehlung ist, eine konservative Liquiditätsplanung aufzustellen und in kurzen Zeitabschnitten nachzuhalten. Zweitens, sämtliche Risiken zu überwachen und im Falle des Erkennens von Risiken sie entsprechend einzuschätzen und gegenzusteuern. Und drittens, sofern Liquiditätsprobleme oder Risiken erkannt werden, frühzeitig gegenzusteuern.
Wunderbar. Vielen Dank, lieber Nils Habeck. Diese Empfehlungen sind ein guter Abschluss für diese Folge, finde ich. Herzlichen Dank, dass du uns im Deep Dive mitgenommen hast, was zu tun ist, wenn mittelständische Unternehmen in unsichere Fahrwasser geraten.
Vielen Dank für die Einladung. Herzlichen Dank.
Ich hoffe, Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fühlen sich nun in diesen wirtschaftlich doch sehr volatilen Zeiten ein bisschen besser gewappnet für alles, was da, ich drücke Ihnen die Daumen, das nicht, noch kommen mag. Im nächsten Mittelstandstalk widmen wir uns den neuen Regelungen gegen Greenwashing. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind und bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Thank you.